Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der sein wird in alle Ewigkeit, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Wenn wir die Schrift öffnen, kommen wir zu Genesis 12 und lesen von der Verheißung an Abraham, dass aus ihm ein großes Volk entstehen wird. Wir kennen diese Verse 12, 1, 2, und der Herr sprach zu ihm, verlass deine Verwandtschaft, dein Haus, ich will dich zu einem großen Volk machen und zu einem großen Namen verhelfen. Und danach lesen wir bereits wenige Verse weiter in Kapitel 15, dass Jahwe Abraham voraussagt, dass seine Nachkommen, die er soeben verheißen hat, in ein fremdes Land ziehen und dort dienen werden. Das Leiden Israels, wie später die Sklaverei, war kein unvorhersehbares Ereignis. Es war kein Zufall, sondern Teil des Planes Gottes und seiner Verheißung, die er an Abraham gab. Also wenn ich jetzt Abraham sage, ihr wisst alle, dass erst später der Namenswechsel zu Abraham kommt. Deswegen lese ich auch jetzt noch einmal Genesis 15, 13 mit Abraham. Da sprach der Herr zu Abraham, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Land, das nicht das ihre ist. Da wird man sie zu dienen, zwingen und plagen 400 Jahre. Also, schon bei der Verheißung kommt das Leiden. Ähnlich wie wir es im Neuen Testament bei Apostel Paulus haben, wo er noch Saul hieß. Da heißt es in Kapitel 9, ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Da ist das Leid schon drin. Und hier heißt es gleich am Anfang, deine Nachkommen werden leiden in einem fremden Land. Wir wissen auch warum. Damals war die Missetat der Amoriter noch nicht voll. Das heißt, der Bund, den Gott mit Abraham schloss, umfasst Segen, aber auch Prüfungen. Und nicht anders ist es heute bei uns. Wir haben von Gott Zusagen aus seinem Wort, die aber an seinem Wort gekoppelt sind. Gottes Treue zählt auch in den Tagen der Bedrängnis, indem wir uns so allein und angreifbar fühlen. Schauen wir jetzt von Abraham weg, schauen wir einige hundert Jahre später zu Mose. Mose wird auch schon gesagt, der das Volk aus Ägypten führen soll. Das wird nicht einfach werden. Da heißt es in Exodus 3, aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird. Er werde denn gezwungen durch eine starke Hand. Und dann folgen die 10 Plagen, die wir kennen. Aber dann kommt der Zeitpunkt, da kommt Kairos, dass die Nachkommen von Jakob, also über Abraham, Isaak, dann Jakob, von 70, 75 Mann, in der Zeit von Mose auf über 600.000 Mann gewachsen ist und jetzt können sie ausziehen und jetzt werden sie ausziehen. Und da beginnt jetzt mein Predigtext. Und noch einmal möchte euch bitten, aus Respekt vor dem Wort Gottes aufzustehen. Exodus 13, die Verse 17 bis 22. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte sie durch die Wüste zum Schilfmeer und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid abgenommen und gesprochen, Gott wird sich gewiss euer annehmen. dann führt meine Gebeine von hier mit euch fort. So zogen sie aus von Sakkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolke, Feuersäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. Bitte, nehmt wieder Platz. Wie schon in der Anmoderation sagte, ich habe das überschrieben mit eigenartige Führung Gottes. Und ich habe jetzt 7 Punkte da erkannt. Es könnten sicherlich mehr sein, die ich kurz vorstellen möchte. Gottes Führung entspricht nicht immer unseren Vorstellungen. Gottes Führung berücksichtigt unsere Schwächen. Gottes Führung kennt Umwege. Gottes Führung schließt unseren Gehorsam mit ein. Gottes Führung geht von Station zu Station. Gottes Führung ist der rechte Weg. Gottes Führung schließt seine Gegenwart ein. Ich hatte ja schon in der alttestamentlichen Lesung Psalm 23 gesagt, dort führt der gute Hirte um seines Namens willen den guten Weg. Und der gute Weg war die grüne Aue und das frische Wasser, aber eben auch durch das finstere Tal. Jetzt sage ich hier, eigenartige Führung Gottes, die eben nicht immer unseren Vorstellungen entsprechen. Und das ist jetzt gleich mein erster Punkt. Gottes Führung entspricht nicht immer unseren Vorstellungen. Als König Saul wiederholt Gottes Gebote missachtet, also zum einen den Befehl an die Amalekiter nicht vollständig ausführt, er lässt den König Agag leben, er lässt Entscheidendes an Vieh leben, und das andere Mal kennzeichnet er sich durch seine Ungeduld und seinen Eigenwillen, indem er selbst Opfer brachte, anstatt auf den Propheten Samuel zu warten. Also mit anderen Worten, Saul hatte mangelnde Furcht vor den Anweisungen Gottes und deswegen verweigerte Jahwe, der Gott Israels, Saul das dauerhafte Königtum. Da bekam der Prophet Samuel den Auftrag von Jahwe, einen neuen König zu salben. Der Auftrag lautete: Geh nach Bethlehem und dort wohnt Isai. Isai hat 7 Söhne und salbe einen als den neuen Nachfolger. Er geht zu Isai, erzählt ihm, was der Herr ihm aufgetragen hat, und Isai lässt gleich seinen ältesten Sohn Eliab antreten. Und da kommt dieser große, hübsche junge Mann an Saul vorbei und er denkt so: Fürwahr, da steht vor dem Herrn der Gesalbte. Und sicherlich dachte Eliab das auch. Er hatte ja den erstgeborenen Bonus und dachte: Hey, schaut Leute, hier stehe ich. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Samuel hatte nicht die Möglichkeit, den zu salben, den er sich ausgesehen hatte. Und dann kommt der zweite Sohn, Abinadab, auch der war es nicht. Dann kommt Schammah, der dritte, auch der war es nicht. Dann kommt Netanel, auch er war es nicht. Dann kommt Radai, auch er war es nicht. Und dann kommt Özem, auch er war es nicht. macht sich so ein wenig Ratlosigkeit bereit. Und Samuel fragt Isai, hast du denn noch mehr Söhne? Sagt er, ja, klar, ich habe da noch einen, so einen kleinen, der ist draußen auf dem Feld und hütet die Schafe. Sagt er, ja, lass ihn herkommen. Und dann wird dieser kleine David vom Feld geholt, noch schmutzig, bräunlich von der Sonne. Und dann heißt es vom Herrn, auf, salbe ihn, denn er ist es. Und dann nimmt Samuel sein Salbhorn und salbt David unter seinen Brüdern zum König. Und der Geist Gottes geriet über Samuel von David von diesen Tagen an. Gottes Führung entspricht nicht unseren Vorstellungen, nicht immer unseren Vorstellungen. Nicht bei König Saul, nicht bei dem Propheten Samuel, auch nicht bei dem berufenen Mose und auch nicht bei dem Volk Israel. Und wenn wir jetzt in Vers 17 schauen, dann lesen wir, als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte Gott sie nicht. Nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Nicht der nächste Weg. Nicht das Naheliegende, das Logische entscheidet hier. Und das heißt also, der Auszug beginnt gleich mit einer Enttäuschung. Jahwe lässt sein Volk von 600.000 Mann reden wir. Wir sprechen etwa von 2 Millionen oder mehr Menschen. Gott lässt sein Volk einen Umweg machen. Er lässt sie abbiegen von dem kürzeren Weg. Wer von uns schon einmal eine längere Wanderung gemacht hat, weiß, wie zermürbend es ist, wenn man kurz vor dem Ziel nicht weiterkommt. Vielleicht ein Stau auf der Autobahn oder wenn man mit der Bahn reist, kurz vorher ein Baum auf der Schiene, irgendetwas, was uns hindert. Ich war einmal in jungen Jahren mit meinen Eltern unterwegs. Wir waren wandern. Es war heiß. Wir hatten schon so ziemlich das, was wir an Getränkevorräte aufgebraucht. Aber wir hatten es ja auch nicht mehr weit. Das Dorf war schon in Sicht. Und auf einmal hören wir ein mächtiges Blasen und Dröhnen. Und mein Vater sagte, wir müssen jetzt hier warten. Es finden Sprengarbeiten statt. Da waren wir kurz vor dem Dorf und mussten noch mal fast 2 Stunden in der Sonne verbringen, weil Sprengarbeiten den Weg unsicher machten. Das führt moralisch an eine ganz tiefe Belastbarkeit. Führung Gottes entspricht nicht immer unserer Vorstellung, nicht zwingend unseren Planungen. Jetzt stellen wir uns die Frage, warum nicht? Damit komme ich zum nächsten Punkt. Gottes Führung berücksichtigt unsere Schwächen. Schaut Vers 17b. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen, und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Wenn es hier heißt, Gott dachte, da sprechen die Theologen und andere von einem Anthropomorphismus. Das heißt also, dass wir Gedanken, die wir haben oder Gefühle, Empfindungen in eine andere Person reinlegen. Gott dachte natürlich nicht wie ein 12-Jähriger in der Klasse bei seiner Mathearbeit, wie ging das noch? Gott dachte nicht nach. Gott denkt, wenn er spricht, dann denkt er. Aber er sagt, hier heißt das Wort, er dachte, es könnte das Volk gereuen. Gott berücksichtigt unsere Schwächen. Gott denkt an uns. Diese Route, der nördlichen Sinai in Richtung Bathsheba zu gehen, da wohnten die Philister. Die Philister waren zu der Zeit des Exodus, des Auszugs, das, was wir heute Seeräuber nennen. Ihre Heimat waren die Ägäischen Inseln. Und erst zu Beginn des 12. Jahrhunderts setzen sie sich von den palästinensischen Küstenebene an. Aber früher waren das quasi Seeräuber.
Und wäre das Volk Israel den direkten Weg gegangen, hätten sie zugleich zu Beginn der Wanderung eine kriegerische Auseinandersetzung erleben müssen. Selbst im zweiten Jahr der Wanderung, jetzt mache ich einen kleinen Sprung, selbst im zweiten Jahr der Wanderung denken die Kundschafter ängstlich an das Volk, was um sie ist. Und sie sagen, lasst uns nach Ägypten umkehren. Selbst im zweiten Jahr. In Numerus, in 4. Mose 14,1-2, alle Israeliten murrten gegen Mose und Gott, gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir in Ägyptenland gestorben wären oder doch noch in der Wüste stürben. Warum führt uns der Herr in dies Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist es nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sprach zum anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Und hier heißt es, denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen. Gottes Führung, und das dürfen wir mitnehmen für 2026, Gottes Führung berücksichtigt unsere Schwächen. Kommt zum nächsten Punkt. Gottes Führung kennt Umwege. Und diese Umwege sind sehr wohl durch die Wüste, nicht in der Oase. Vers 18. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Jetzt kommen wir in eine Extremsituation, in der völligen Abhängigkeit von Gott. Dieser Weg, den das Volk jetzt betritt, brachte sie weiter weg von der Verheißung. Nicht näher. Weiter weg von dem. Und achten wir auch hier auf den Text, dass Jahwe selbst diesen Umweg bestimmt. Er wählt einen Umweg, um zur Verheißung zu kommen. Wo genau das Schilfmeer heute zu suchen ist, ist nicht mehr eindeutig auszumachen. Es gibt da vier Theorien, denen ich jetzt nicht nachgehen möchte. Aber nachgehen möchte ich hier in diesem Vers den letzten Teil. Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Vers 18c, der letzte Teil. Gott ist ein Gott der Ordnung. Auch der Auszug aus Ägypten war keine kopflose Flucht von Ausbrechern. Die Israeliten, die das Land der Ausbeuter und Feinde verließen, glich nicht einem Zug einer wild gewordenen Horde von Sklaven. Es war kein heilloses Durcheinander. Der Auszug war wohl organisiert, wie es später auch um die Lagerung der Stiftshütte war. Gott ist ein Gott der Ordnung. So beginnt das Buch Genesis. 1 und 2 mit der Schöpfungsordnung. Alles hat seinen Platz. Und zum Schluss wird der Mensch geschaffen und der Mensch kann gleich im Paradies essen. Es war alles vorbereitet. Oder so ist auch das Buch Exodus, der Dekalog mit den 10 Geboten. Die 4 Gebote erklären uns den Umgang mit dem Schöpfer und dann die Gebote 5 bis 10 erklären uns den Umgang mit dem Geschöpf. Und so schauen wir uns Levitikus an, das 3. Buch Mose, mit seinen Ordnungen. Gott schafft Ordnung, damit kein Chaos entsteht. Er schafft Strukturen, die Lagerung des Volkes, die Ordnung im Priestertum, die Ordnung in den Gesetzen, in der Reihenfolge. Und später beruft dann Gott Propheten aus unterschiedlichen Berufszweigen wie Mose, Samuel, Elia, Jesaja, Jeremia, wie sie alle heißen, um dieses Ordnungsprinzip weiter zu verkünden, um sein Volk zur Umkehr zu bewegen, wenn sie die Ordnung verlassen haben und damit in Unordnung gekommen sind. Und diese Unordnung, und das wissen wir, führt automatisch zur Sünde. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korinther 14, 30 und dann lese ich Vers 40, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und dann erzählt er im Korintherbrief, was in der Gemeinde falsch läuft. Und endet dann in Vers 40, lasst aber alles ehrbar und ordentlich zugehen. Auch unser Leben soll in allen Bereichen unseres Lebens, sowohl privat wie auch dienstlich, in Ordnung, die Ordnung Gottes widerspiegeln. Mein nächster Punkt. Gottes Führung schließt unseren Gehorsam ein. In Vers 19 lesen wir, Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Söhnen Israel ein Eid abgenommen, gesprochen, Gott wird sich gewiss euer annehmen. Dann führt meine Gebeine von hier mit euch fort. Josef war der Erstgeborene, der Sohn von Rahel, der Lieblingsfrau von Jakob. Aber in den Brüdern, unter den Brüdern, war er der Elfte. Und er war ein bisschen anders. Vielleicht von Jakob zu sehr bevorzugt, aber vielleicht hat auch Josef da und dort seine Rolle übertrieben. Jedenfalls, die Brüder haben einen Brass auf ihn. Und schließlich verkaufen sie ihn an eine israelitische Karawane für 20 Silberstücke nach Ägypten. Später konnte Josef auf ein Leben von 110 Jahren zurückblicken. 110 gesegnete Jahre, wie er sie empfindet, auch wenn nicht alles einfach war, und sagt zu seinen Brüdern, vergeben zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse, mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Wenn wir die Geschichte Josefs ein wenig kennen, dann wissen wir, wie viel Unrecht er erleiden musste. Aber er kommt zu dem Schluss, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und danach sagt er zu voller Glauben und Zuversicht zu seinen Brüdern, ich sterbe. Aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Lande führen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Darum nahm er einen Eid von den Söhnen Israel und sprach, wenn Gott euch heimsuchen wird, dann so nehmt meine Gebeine mit. Und genau das lässt jetzt Mose in der Tat umsetzen. Was hatten die Halbbrüder nicht alles an Schuld auf sich geladen? Der Mord komplett, der Wurf in die Zisterne, der Verkauf nach Ägypten, die Lüge an dem Vater, dass Josef von einem wilden Tier gerissen wurde. Und diese Lüge zerbrach fast Jakob sein Herz. Und später fürchten sich die Halbbrüder vor Josef, als er diese Autorität besaß, sie dafür zu bestrafen. Die Altlasten holen sie ein. Auch die Lüge gegenüber dem Vater Jakob, dass ein wildes Tier Mose gerissen hatte. Seht, das sind die Altlasten. Und dann kommt der Zuspruch von Josef. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und auch wir und ich, wir tragen Altlasten in unserem Herzen. Und diese Altlasten können wir nicht ungeschehen machen. Die haben wir begangen, ob wissentlich oder unwissentlich. Wir haben es getan. Aber wisst ihr, diese Altlasten die können wir vor Gott bekennen. Wir können sie bereuen. Und dann kann Gott uns das, was wir als Altlast verstehen, vergeben, wenn wir ihm aufrichtig drum bitten. Und das will er tun. Auch 2026. Gott will uns diese Altlast, diesen Rucksack, den wir tragen, abnehmen und will ihn uns neu leer schenken. Der nächste Punkt. Gottes Führung geht von Station zu Station. Von Sukkot nach Etam. Alles andere war noch ein Geheimnis. Nicht alles ist gleich bekannt. Das Jahr ist erst 4 Tage alt und schon sind schreckliche, unglaubliche Dinge geschehen. Schrecklich in der Schweiz, unglaublich in Venezuela. Hier sind auch die Stationen von Sukkot nach Etam. Das gilt wie in unserem Leben. Wir gehen von Station zu Station. Ich würde mich so freuen, wenn das, was man so um die Weihnachtszeit Ende des Jahres im Fernsehen und überall hört, wenn das jeden Monatsende so wäre. Wenn wir immer so miteinander umgehen würden. Aber jetzt hat man so den Eindruck, jetzt wurde viel Liebe vergossen, viel Geld gegeben, jetzt ist erstmal 11 Monate Ruhe. Aber Station, Station meint hier von Tag zu Tag. Noch liegt das Jahr unberührt vor uns, noch liegt alles verborgen. Führt der Weg in die Krankheit, führt der Weg in die Arbeitslosigkeit, führt der Weg in die Trennung. Ich darf erinnern, was ich gelesen habe in der neutestamentlichen Lesung aus Lukas 12. Er aber sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorget nicht. Seht, der himmlische Vater sorgt für uns. Und er endet den Satz, denn wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Wir wollen das, was uns bewegt, dem Herrn anvertrauen. Vielleicht führt hier auch der Weg in eine Beförderung. Oder vielleicht führt unser Weg in diesem Jahr über ein Erbe zu ganz neuen Möglichkeiten. Vielleicht führt der Weg durch eine erworbene Qualifikation zu einem erbetenen Ziel, das wir uns auch vielleicht selber gesteckt haben. Sowohl das eine als auch andere. Aber das eine dürfen wir nicht vergessen, dass wir nach dem Reich Gottes trachten sollen, sowohl wenn es nicht nach unseren Vorstellungen läuft oder wenn es sogar besser, als wir uns das vorgestellt haben, läuft, dass wir das sehen möchten. Wir müssen das einfach verstehen und sehen, dass wir von Station zu Station gehen, die auch unterschiedlich sind. Wir haben längst begriffen, dass wir auf dieser Erde keine absoluten Sicherheiten haben. Spätestens in der Nacht vom 27. auf dem 28. Dezember mussten die Bewohner in Gelsenkirchen-Buer in Nordrhein-Westfalen erleben, dass auch ein Tresorraum nur ein Raum ist. Und alles, was man angespart hat, war weg. Der Text sagt gerade, wir sollen uns da Schätze sammeln, wo sie Motten und Rost nicht fressen können, wo Diebe nicht hin können, steht da explizit. Wir sollen uns Schätze sammeln, wo Gott im Himmel ist, in seinem Reich ansammeln. Wir können, und das hatte ich bereits gesagt, unser Leben organisieren und es soll in Ordnung gehalten sein. Wir sollen es schriftgemäß führen. Und dann, auch wenn die Tage schwer sind, dürfen wir glauben, dass der gute Hirte mit uns in diesem finsteren Tal ist. Wisst ihr, Gott der Ordnung sagt den Israeliten, bevor sie das Land Ägypten verlassen, schlachtet ein Passahlamm. Dann sagt er, zieht eure Gürtelstremmer, Lasst die Lenden begürtet sein. Zieht Schuhe an. Nehmt den Stab in der Hand. Als die Hinwegeilenden. Er organisiert noch einmal den Ausmarsch. Und das ist das Wichtige, was wir hier lernen müssen. Es gibt ein Planen mit Gott. Und es gibt einen Plan ohne Gott. Die Planung ohne Gott verfügt zur Großtuerei und zu einer falschen Selbsteinschätzung. Planung ohne Gott führt zur Zielverfehlung. Dann werden wir das Ziel nicht erreichen. Jakobus lehrt uns im Neuen Testament, Jakobus 4, 13 bis 15, und ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder andere Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, und ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Und dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, und wir leben und dies und das tun. Der Mensch kennt nicht nur das Morgen nicht. Ich denke an diese Silvesterparty im Nobel-Skiort Kanton Wels in Kronmontana, wo extrem junge Menschen plötzlich verstorben sind. Um 0 Uhr war alles okay. Um 0.30 Uhr war nichts mehr so, wie es war. Und ich leide mit bei den Eltern, die dieses unsägliche Leid haben und wissen nicht, wo die Kinder sind. Gehören sie zu denen, die als tot erklärt werden? Gehören sie zu denen, die als schwer verletzt erklärt wurden und irgendwo in Europa jetzt verteilt geheilt werden sollen? Es wird nichts mehr so sein, wie es einmal war. Plätze bleiben leer, Stühle bleiben leer, Betten bleiben leer. Und die überlebt haben, werden sicherlich ein Stück weit ein anderes Äußeres tragen als vorher. Sie werden Altlasten mitnehmen in das neue Leben. Gott kennt unsere Vergänglichkeit. Gott kennt unser Morgen. Gott kennt unsere Station. Wollen wir ihn einladen, mitzugehen, eine Planung zu treiben mit Gott? Der Herr möge uns diese Bewusstseinsveränderung schenken, dass wir uns ihm ganz anvertrauen und damit unseren Selbstruhm erledigen. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 14, unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir den Herrn. Sterben wir, so sterben wir den Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Der vorletzte Punkt, Gottes Führung ist der rechte Weg. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um den rechten Weg zu zeigen. Und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Der unsichtbare Gott macht sich jetzt in einer Wolken- und in einer Feuersäule sichtbar. Die Verhüllung in der Wolke und das sichtbare Zeichen des Feuers zur Wegweisung. Es gibt viele Bilder in der Schrift, wo diese Wolke die Gegenwart Gottes demonstriert. Ich erinnere nur an die Stiftshütte, wo ich vor 2 Jahren hier das Modell hatte. In dem Zug, der jetzt Ägypten verlassen hat, ist sicherlich, davon gehen wir aus, das haben wir gesagt, die Mumie des Glaubenhelden Josef. der ja gesagt hat, Gott wird euch heimholen und er wird euch hier rausholen. Dann nehmt mich mit. Und diese Mumie von Josef war sicherlich da. Aber wisst ihr, vor dem Zug, nicht in dem Zug, vor dem Zug geht Jahwe selbst voran. Wir sind hier gekoppelt an die Zeit der Karawanwanderung. Bei den Karawanen, die damals durch die Wüste zogen, war es auch so, dass man an einem langen Stab eine rauchende Fackel hatte. Und später in der Nacht hatte man dort ein Leuchtfeuer, dass die Karawane, die hinter sich über die Kilometer zog, wusste, da vorne ist der Führungspunkt. Aber hier ist das Bild auf Gott fokussiert. Die Gegenwart Gottes ist der entscheidende Punkt. Jahwe selber hat die Führungsrolle übernommen. Jahwe selbst führt diese Gemeinschaft zusammen. Und Jahwe selbst leitet jetzt, um auf den rechten Weg zu gehen und zu führen. Und Jahwe selbst erleuchtet sie Tag und Nacht, damit sie stetig wandern können. Wie in dem Schöpfungswerk das Licht, wie bei dem Pfingstwunder das Feuer, geht er voran. Das Neue hat begonnen. Und ich komme mit diesem Bild zu meinem letzten Punkt. Gottes Führung schließt seine Gegenwart ein. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Und diesem Vers steckt mein Wunsch für euch für das Jahr 2026. Möge der auferstandene Herr niemals von dir weichen. Weder am Tage noch in der Nacht. Niemals. Der Herr zog vor ihn her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihn zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Eigenartige Führung Gottes. Gottes Führung entspricht nicht immer unseren Vorstellungen. Gottes Führung berücksichtigt unsere Schwächen. Gottes Führung kennt Umwege. Gottes Führung schließt unseren Gehorsam mit ein. Gottes Führung geht von Station zu Station. Gottes Führung ist der rechte Weg. Gottes Führung schließt seine Gegenwart ein. Möge die Gegenwart Gottes uns an jedem Tag in diesem Jahr besonders bewusst sein. Ich schließe diese Predigt mit dem Wallfahrtslied aus Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Und jetzt folgt noch viermal das Wort behüten. Wir finden es in diesem Psalm fünfmal. Zählt mit. Der Herr behüte dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.